Die Geschichte, die ich euch erzähle, und zwar, ich habe diese Woche einen Mann getroffen, das letzte Mal, wo ich ihn öfters gesehen habe, das ist mittlerweile 10 Jahre zurück. Ja. Und das war damals in Bogenhofen. Ja. Er hat mit mir Theologie studiert. Und wenn ich noch weiter zurückgehe, dann war das so, wo ich mir überlegt habe, dass ich Theologie studieren soll. Da habe ich den Mann getroffen. Und damals habe ich mir gedacht, ich bin 35, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, noch einmal ein Studium zu beginnen. Ja. Und dann habe ich den Mann getroffen und der Mann hat auch Theologie studiert. Der heißt übrigens Roberto. Der Roberto war damals, glaube ich, 40 Jahre alt und hat auch recht, war recht neu noch im Theologiestudium. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn der Roberto mit 40 Jahren Theologie studieren kann, dann kann ich das mit 35 auch. Ja. Und wir waren dann später Zimmerkollegen, wir haben zusammen gewohnt. Und der Roberto war aber nicht aus Deutschland, auch nicht aus der Schweiz oder aus Österreich, der hatte Deutsch nicht als Muttersprache. Ja. Für den war das Studium recht schwierig. Und jetzt war es so, dass im Laufe des Studiums die Lehrer zu ihm gesagt haben, also wenn er fertig studieren will, muss er jetzt ein Jahr Pause machen und muss dann Deutsch, ein Jahr Deutsch lernen. Ja. Sonst kann er nicht weiter studieren. Also der hat das gemacht. Und der Roberto hatte auch nicht sehr viel Geld. Der hat immer sehr fleißig gearbeitet, damit er sich das Studium und dann den Sprachkurs und dann das Weiterstudium hat leisten können. Und schlussendlich hat er dann tatsächlich auch das Studium beendet. Und ja, wir gingen alle, die wir fertig waren, wir gingen auseinander. Ich ging in die Schweiz und die anderen in die ganze Welt verstreut. Der Roberto ging nach Deutschland und wurde Missionar dort. Ja. Und irgendwie war der Roberto war einfach ein Lebenskünstler. Der hat einfach nie aufgegeben. Ja. Auch wenn das Leben für ihn schwierig war, der hat einfach immer weitergemacht und er hat eigentlich auch immer eine gute Stimmung gehabt. Der hat nicht geklagt darüber, ja, hey, die anderen, die haben es leichter, die müssen nicht Deutsch lernen, ich muss Deutsch lernen, die anderen können besser und schneller lernen wie ich und ich muss mehr investieren. Der war einfach immer dran und hat immer weitergemacht. Ja. Wir haben uns dann verabschiedet am Ende vom Studium und ich habe den Roberto lange Zeit nicht mehr gesehen, aber letzte Woche habe ich ihn wieder gesehen. Ja. Und das Spannende für mich war, ich habe mir auch nicht viel Gedanken gemacht über Roberto, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe mir gedacht, ja, der wird das Leben schon irgendwie schaffen, aber was er jetzt genau machen wird, keine Ahnung. Ja. Jetzt hat mir der Roberto aber letzte Woche erzählt, zum einen, dass er verheiratet ist, dass er Kinder hat, dass sie sich zusammen, er und seine Frau, ein Haus gekauft haben im Norden von Deutschland und dass er jetzt Prediger ist. Er hat es tatsächlich geschafft, all das zu erreichen, obwohl es wirklich nicht einfach war für ihn. Ja. Und das hat mich so beeindruckt, weil ich mir, wo wir uns da getrennt haben beim Studium von Bogenhofen, hätte ich gedacht, das schafft er nie. Und jetzt hat er das alles geschafft. Ja. Und das bewegt mich persönlich sehr, wo ich das sehe, weil er immer fleißig war, er war immer dran, er hat nie aufgegeben, er hat auch nie die Hoffnung aufgegeben, dass aus seinem Leben etwas Positives und Gutes wird. Und tatsächlich, er hat so viel bewirken können und so viel erreichen können in seinem Leben. Ja. Und das sagt mir, wenn wir dranbleiben, wenn wir Träume haben, wenn wir sagen, hey, ich möchte etwas erreichen, dann können wir das erreichen, aber wir müssen einfach dranbleiben und den Mut nicht sinken lassen. Und mit Gottes Hilfe wird das gut, ja. So wie beim Roberto. Ja. Und ich denke, das ist etwas, wo wir ins Leben mitnehmen können. So klein, wenn man so klein ist, wie ihr noch seid, ja, dann hat man Pläne und Ziele und möchte die erreichen. Und das kann man mit Gottes Hilfe. Und wenn man älter wird, so ein wenig älter, so wie ich oder noch älter dann, dann hat man immer noch Pläne, die man erreichen möchte. Und wenn wir dranbleiben, wenn wir guten Mutes sind und mit Gott an unserer Seite, wird uns ganz, ganz viel gelingen. Und der Roberto ist ein ganz tolles Beispiel für mich dafür. So, ich habe irgendwie den Wunsch, bevor wir in die Predigt einsteigen, noch einmal ein kurzes Gebet zu sprechen. Ihr könnt sitzen bleiben. Vater, wenn wir uns heute Gedanken machen, dass du Liebe bist, dann möchte ich dich bitten, dass du bei uns bist. Ich möchte dich bitten, dass du diese Predigt segnest. Die Gedanken, die weitergegeben werden, und ich möchte dich bitten, dass wir diese Gedanken im Herzen bewegen und darüber nachdenken. Und vor allem möchte ich dich bitten, dass wir erkennen, dass du Liebe bist. Amen. Frage in die Runde. Wer kann sich denn erinnern, was das Thema der letzten Predigt war, die ich gehalten habe? Gleiches Thema, genau, ja, gleiches Thema, das stimmt, das war das gleiche Thema. Ja. Wir werden das Thema aber heute aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ja. Beim letzten Mal haben wir uns angesehen, dass wir in drei Bereichen Gottes Liebe sehen können. Das war die Schöpfung, das war Gottes Erlösungstat und all seine Wiederherstellung, all das, was er wiederherstellt. In den drei Bereichen können wir Gottes Liebe erfahren und sehen. Ja. Jetzt eine Frage an euch. Gott ist Liebe, seid ihr sicher? Ganz zögerlich höre ich ja. Ja, es dürfte für Christen vielleicht auch etwas kräftiger kommen. Ja. Ich habe trotzdem ein Fragezeichen dran gemacht. Sind wir uns sicher? Fragezeichen. Ja. Und ich werde jetzt einige Beispiele bringen und ich werde die Frage noch einige Male stellen. Sind wir uns sicher, dass Gott Liebe ist? Ja? Wir werden in der Predigt sehr klassisch vorgehen, nach Problem, Analyse und Lösung. Aber zunächst das Problem. Ja. Sind wir uns sicher, dass Gott Liebe ist? Angesichts von Gewalt, die wir allgegenwärtig täglich in den Nachrichten sehen, miterleben können, angesichts von Kriegen, angesichts von Leid, das geschieht, Krankheit, auch Verluste, die wir erleben, sind wir uns angesichts solcher Ereignisse sicher, dass Gott Liebe ist? Ich werde euch jetzt noch etwas Persönliches erzählen. Vielleicht denkt ihr im Moment, ja, wir sind sicher. Ja? Das ist Kirchdorf an der Krems. Das ist der Ort, wo ich geboren wurde, die ersten 40 Jahre in meinem Leben, mein Lebensmittelpunkt war. Ich war wie ein Satellit, bin immer wieder rund um Kirchdorf gekreist, aber Kirchdorf war das Zentrum für mich im Leben. Ja. Dort bin ich zur Welt gekommen, das ist die ganz kleine Familie mit dem kleinen Stefan, meine Eltern, mein Papa, meine Mama, ihr seht auch die Ähnlichkeit zu meinem Papa, oder? Und dann ist etwas Fürchterliches geschehen und das seht ihr hier schon auf dem Bild. Ja. Ich war keine 20 Jahre alt, am 29. April 1994, ich war damals Zivildiener bei der Rettung, bei der Ambulanz. In Österreich kannst du mit sehr, sehr wenig Ausbildung auf der Rettung mitfahren, anders wie in der Schweiz. Und an dem Tag wurde ich gerufen, mit dem Notarztwagen zu mir nach Hause zu gehen. Mein Vater ist zusammengebrochen, wir gingen hin. Wir waren 3 Minuten später dort. Der Notarzt hat eine Stunde lang versucht, alle seine Künste anzuwenden, am Schluss ergebnislos. Oder mit dem Ergebnis, mein Vater war verstorben. Ja. Und das Ganze innerhalb, also wie aus dem Nichts. Ja. Und ja, schlussendlich haben wir meinen Vater beerdigt, hier in Kirchdorf, in diesem Grab. Angesichts solcher Erlebnisse, ja, sind wir uns sicher, dass Gott Liebe ist. Und ich könnte euch andere Dinge erzählen aus meinem Leben oder aus dem Leben von Menschen, Menschen aus den Gemeinden, die ich kennengelernt habe. Sind wir uns sicher, dass Gott Liebe ist? Es gibt noch andere Dinge, die unsere Sicherheit, dass Gott Liebe ist, attackieren. Das sind Bibeltexte, wie zum Beispiel der hier, 1. Mose Kapitel 6, Vers 7. Der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Ein Text aus dem Alten Testament und die Idee, dass wir im Alten Testament vielfach Gewalt und Gericht finden und Auseinandersetzung finden, die ist uns bekannt. Aber der Gedanke ist dann vielfach, ja, im Neuen Testament ist das ja anders. Hier noch Texte aus dem Neuen Testament und das ist nur eine Auswahl. Ja. Der hier stammt aus dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Da endet Jesus das Gleichnis und sagt, doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. Jesus erzählt das Gleichnis. Jesus, den wir so mit Liebe und Barmherzigkeit verbinden, Menschennähe verbinden. Ja. Er erzählt das Gleichnis, dass das ein Herr aus der Landes zieht und er teilt sein Habe an seine Knechte aus und seine Knechte wirtschaften und einer davon nicht, das kennen wir. Aber da gibt es noch so einen kleinen Nebensatz, dass da einige Leute dabei sind in seinem Herrschaftsgebiet, die ihm noch eine Nachricht nachschicken und sagen, wir wollen nicht, dass du über uns herrschst. Und dann kommt er zurück, dieser Herr, und sagt am Schluss, die, die das nicht wollten, erschlagt sie vor mir. Noch einer, aber wie gesagt, man könnte hier noch einige solche Bibeltexte anführen. Aus der Scheidung der Schafe und der Böcke, dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Wieder aus dem Mund von Jesus. Deswegen noch einmal die Frage an euch. Gott ist Liebe, seid ihr sicher? Ja, Lieselotte nickt, die anderen, seid ihr sicher oder zögert ihr? Okay, wir wollen denen jetzt nachspüren. Ja. Eben, manche Leute sagen, das Schreckliche, was mir widerfahren ist, lässt mich daran zweifeln, dass es einen liebenden Gott gibt oder dass es überhaupt einen Gott gibt. Andere sagen, Religion, nein, danke. Religion, das ist die Ursache für Konflikte und Krieg. Die Idee eines liebenden Gottes ist nur eine Idee, aber er existiert nicht. Ja? Und wenn wir aus dem heraus Fragen sammeln, dann würden die vielleicht so lauten. Warum ist mein Vater gestorben, wo ich ihn doch noch sehr nötig gebraucht hätte? Warum heilt Gott nicht, wo er doch allmächtig, allwissend und die Liebe ist? Warum lässt Gott Krieg und Naturkatastrophen zu? Warum sagt Gott, dass Menschen verdammt werden, wo er sie doch liebt? Ist Gott Liebe? Existiert er überhaupt? Diese Fragen habe ich nicht selber erfunden. Die hören wir, wenn wir mit Menschen über Gott reden. Okay, das ist unser Problem. Von dem gehen wir heute aus. Jetzt schauen wir uns, wo uns diese Sache hinführt. Eingangs habe ich noch einmal ganz kurz zusammengefasst, das, was ich in der letzten Predigt gebracht habe. Gott ist Liebe, Schöpfung, Erlösung, Wiederherstellung. Und wir haben zwei, wir werden gleich sehen, welche zwei, wir haben zwei so Angriffe auf diesen Gedanken, auf diese Aussage, auf dieses Verständnis von Gott ist Liebe. Zwei Angriffe. Und damit wir diese zwei Angriffe identifizieren können, habe ich so eine Systematik erstellt. Und ich hoffe, ihr könnt diese Systematik verstehen. Das eine, also wir haben hier zwei, so ein Portfolio, könnte man sagen. Wir haben hier so zwei Dimensionen. Und zwar, die eine Dimension ist, Gott handelt oder handelt nicht. Das ist die eine Dimension. Und die zweite Dimension ist, wir mögen das, was Gott macht oder nicht macht, oder wir mögen es nicht. Ich hab das mal so formuliert. Ja. Das heißt, wir mögen es und Gott handelt. Was ist das? Das ist Gottes Segen, den er uns gibt. Ja. Gott handelt nicht, das ist Gnade, wenn er handeln könnte, wenn er zum Gericht handeln könnte. Ja. Umgekehrt, wenn Gott handelt und wir mögen es nicht, das wäre das Gericht Gottes. Wir haben es nicht gern, wenn Gott Menschen verdammt, wenn er sie in die Hölle schickt, so wie wir es gehört haben, oder in die ewige Vernichtung. Oder Gott handelt nicht und wir mögen es nicht, das ist Unheil. Ja. Ich habe hier noch einmal Begriffe darunter geschrieben, dass wir uns konkreter vorstellen können, was meine ich damit. Ja. Gott handelt und wir mögen es, das ist der Segen Gottes. Ich glaube, wir haben heute im Lobpreis sowas vom Segen Gottes gehört. Gott erinnert dich, dass der Zug vielleicht an einem anderen Gleis abfährt. Das ist Segen. Ja. Wir erleben Sicherheit, wir haben Familie, wir haben Nahrung, wir haben zu essen und zu trinken, wir haben finanzielle Mittel und so weiter. Das ist Segen. Und wir schreiben es Gott zu. Wir bekommen diese Dinge, weil Gott uns segnet. Wir haben es gerne, dass Gott das macht. Wir mögen es, Gott handelt. Umgekehrt, Gott handelt nicht, wenn ich, Stefan Dille, habe Sünden begangen, ich habe sie Gott bekannt und Gott wird mich nicht richten dafür, weil er die Schuld getragen hat. Das ist Gnade, er wird nicht handeln. Das habe ich gerne, das liebe ich. Und wir sprechen uns oft zu, ja, Gott hat uns erlöst, wir haben das heute in den Liedern gesungen. Das haben wir gerne, das lieben wir und da sehen wir auch die Liebe Gottes drinnen. Die beiden unteren Punkte, das sind die schwierigen, die untere Zeile. Ja, das haben wir nicht gerne. Gott handelt zum Gericht. Die Sintflut, oder wo Jesus die Scheidung der Schafe und der Böcke erklärt, und er sagt, ja, die einen, die gehen in die ewige Verdammnis. Dort handelt Gott, es ist Gericht, das haben wir nicht gerne. Und dann gibt es diese Dinge wie, ja, jemand ist krank, wir beten dafür, wir machen vielleicht auch eine Krankensalbung, wir hoffen, dass Gott das Leid abwendet und dass es wieder zur Genesung kommt, aber es passiert nicht. Das empfinden wir als Unheil. Gott handelt nicht. Das Leid nimmt sein Ausmaß an, seine Katastrophe an, und wir erleben eben Unheil. Die beiden unteren Punkte sind es, die uns Schwierigkeiten und Probleme machen. Die beiden oberen, dort fühlen wir uns gut und sicher, dort fühlen wir uns bestätigt. Jawohl, Gott ist wirklich Liebe. Er segnet uns, er gibt uns Gnade. Aber mit Gericht oder dem Ausbleiben von Gottes Handeln, da haben wir Schwierigkeiten. Das fordert uns heraus. Und ich glaube, wir dürfen da an der Stelle auch ehrlich sein. Also wo ich meinen Vater verloren habe, dort war ich noch nicht Adventist, aber ich war immerhin Christ. Ja. Und es hat mich auch herausgefordert. Die Idee eines liebenden Gottes war sehr weit weg für mich in dem Moment. Ja. Und auch später, wo ich was Ähnliches wiedererlebt habe und dann sogar schon Adventist war, sogar schon Prediger war, ich muss sagen, da war es sehr weit weg für mich, zu sagen, Gott ist Liebe. Und da dürfen wir ehrlich sein. Und ich erlebe auch Menschen, wo ich und viele den Eindruck haben und sogar immer noch habe, dass das Menschen sind, die fest im Glauben stehen, und dann kommt ein Schicksalsschlag und sie beginnen, sich Fragen zu stellen. Ja. Das ist zulässig, aber wir blicken dieser Realität ins Auge und verstehen, ja, ist Gott wirklich Liebe? Die Frage kann kommen. Ja, wir machen eine kleine Klammer auf, wir gehen einen Moment zu Adam und Eva zurück, also sehr weit in der Geschichte zurück. Und auch Adam und Eva haben sich die Frage gestellt, ist Gott Liebe? Könnt ihr das nachvollziehen? Adam und Eva lebten in einer perfekten Welt, da war alles in Ordnung. Die waren gesund, die hatten den Ausblick, für immer zu leben. Da war alles, was sie brauchten, Nahrung im Überfluss und so weiter. Ja. Da war nichts, was dieses Glück irgendwie störte. Und dann kam aber die Schlange, ihr kennt ja diesen Bericht, dann kam die Schlange und sagt, Gott gibt euch nicht alles, was ihr haben könntet. Wenn ihr von dieser Frucht esst, die ihr haben könntet, dann hättet ihr noch mehr, aber Gott gibt es euch nicht. Und in dem Moment begannen Adam und Eva an der Liebe Gottes, an der umfassenden, absoluten Zuneigung Gottes zu ihnen zu zweifeln. Und das war das eigentliche Problem. In einem Umfeld, wo alles perfekt war, zweifelten sie an der Liebe Gottes. Ich glaube nicht, dass sie hergegangen sind und gesagt haben, Gott ist also absolut nicht liebevoll, der hasst uns durch und durch, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, sie sind hergegangen und haben gesagt, Gott könnte uns noch mehr geben. Er gibt uns nicht alles. Seine Liebe ist nicht absolut, sie ist nicht grenzenlos, sondern die hätte noch Potenzial nach oben. Das ist das Problem gewesen damals. Jetzt habe ich vorhin so in meiner Analyse herausgearbeitet, wenn wir mit dem Gericht Gottes konfrontiert sind oder wenn wir damit konfrontiert sind, dass uns Unheil erreicht und Gott uns es nicht abwendet, das fordert uns heraus. Ja. Die Frage ist, fordert es uns auch heraus, wenn wir ein glückliches Leben führen, wenn wir alles haben, was wir brauchen, all das, was wir uns wünschen, könnte uns auch herausfordern, so wie es Adam und Eva herausgefordert hat. Aber wir wollen uns mehr auf diese Dinge konzentrieren, auf das Unheil, das geschieht, oder das Gericht Gottes. Aber nun einen Schritt weiter, wir wollen Richtung Lösung gehen. Also das haben wir vorhin analysiert. Zwei Bereiche, Gott, also Gericht und Unheil, die uns herausfordern, wo wir uns die Frage stellen, ist Gott wirklich Liebe? Wir schauen uns zunächst den Punkt des Gerichts an. Wenn wir über Gericht nachdenken, stellen wir Folgendes fest. Damals, wo das geschehen ist, der Sündenfall im Himmel, der sich auf die Erde ausgedehnt hat, dann hätte Gott ja sagen können, naja, ich liebe euch, ihr wollt das, also macht, ich lasse euch. Macht einfach weiter in diese Richtung. Aber Gott hat das nicht gemacht. Gott hat das durch die ganze Geschichte hindurch nicht gemacht. Gott hat seine Verantwortung wahrgenommen. Er hat sich diesem Problem Sünde gestellt. Er hat mit den Menschen geredet, er hat den Menschen vieles offenbart. Er hat sicher auch mit den Engeln geredet und mit Satan. Und er hat immer in Aussicht gestellt, wohin wird das Ganze führen. Gott ist transparent, er kündigt die Folgen des Handelns an. Er hat Adam und Eva, bevor sie gegessen haben von dieser Frucht, hat er ihnen gesagt, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr mit Sicherheit sterben. Entscheidet euch. Wenn ihr davon esst, werdet ihr mit Sicherheit sterben. Wenn wir durch die Bibel hindurchgehen, dann sehen wir immer wieder die Ankündigung, wenn ihr mit mir geht, werdet ihr leben. Wenn ihr euch gegen mich entscheidet, dann wird der Lohn der Sünde der Tod sein. Gott ist sehr transparent. Gott übt das Gericht auch nicht unmittelbar aus. Wir wissen, wenn hätte Gott damals, wo Adam und Eva gesündigt hätten oder der Teufel im Himmel gesündigt hat, wenn er sofort hergegangen wäre und dem ein Ende bereitet hat, sagt, ups, da steigt Rauch auf, wir löschen das. Da waren der Teufel oder da waren Adam und Eva, die haben gesündigt, also sofort weg mit den beiden, aus, fertig. Dann wissen wir, das hätte das Problem der Sünde nicht gelöst. Es wäre wieder gekommen. Denn alle, die das beobachtet hätten, die zunächst sündlosen Wesen, geschaffene Wesen, Engel, die das gesehen hätten, hätten gewusst, der Gott, dem kannst du nicht vertrauen. Stell dich bloß einmal gegen ihn und du siehst, was mit dir passiert. Die wären aus Angst, in Angst und Schrecken eine Zeit lang gehorsam gewesen, bis irgendjemand die Schnauze voll gehabt hätte und gesagt hätte, ich vertraue dir nicht mehr. Aber die Liebe zu Gott, die wäre mehr und mehr erloschen. Deswegen konnte Gott nicht unmittelbar handeln. Gott handelt, wenn er Gericht übt, nicht willkürlich, sondern er hat seine Prinzipien, er hat sein Gesetz. Gott sieht aber auch dem bösen Treiben nicht ewig zu. Er sagt, okay, ihr wollt das, also macht das, also geht in die Richtung. Wenn ihr glücklich seid damit, dann soll es so sein. Gott sagt, nein, so kann es nicht ewig weitergehen. Durch das Gericht schützt und befreit er sein Volk. Also diejenigen, die auf Gottes Seite stehen wollen und die sagen, ey, ich will mit Sünde nichts zu tun haben, ich möchte in Harmonie und Einklang mit Gott leben, in einer Liebesbeziehung zu Gott leben, die werden ständig angegriffen durch Sünde, die rund um sie geschieht oder die sie letztendlich auch lockt. Also Gott schützt dadurch, durch Gericht schützt er und befreit er sein Volk. Aber über allem müssen wir sagen, Gott geht nicht einfach her und übt Gericht und das war's, sondern Gott ist ja bis aufs Äußerste beteiligt daran, dass dieses Gericht einen guten Ausweg findet, nämlich in Jesus. Und zwar nur in Jesus finden wir einen Ausweg aus dieser Misere, aus dieser Katastrophe. Er ist derjenige, der die Schuld bezahlt hat und er ist derjenige, der einen Weg in den Himmel geöffnet hat. Auch wenn wir das schon 100-mal gehört haben, das muss sitzen bei uns, das müssen wir begreifen, das muss in unser Innerstes eindringen. Jesus ist unser Erlöser und Heiland und sonst niemand und nichts. Er ist der einzige Ausweg. Er war bereit, an unsere Stelle zu treten. Er möchte, dass alle dem Gericht entgehen und gerettet werden. Gott hat keine Freude daran, dass ein Gottloser ins Unglück rennt. Gott möchte und er unternimmt alles, dass ein Gottloser umkehrt, sich ändert, mit Gott lebt und gerettet wird. Das will Gott. Gott liebt den Sünder. Ich habe hier noch zu diesem Gedanken des Gerichts Bibeltexte mitgebracht. Der eine ist aus Exodus 34, 6 und 7. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, das ist also vor dem Angesicht Moses, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Ich denke, der Text beschreibt sehr gut das Wesen Gottes. Denn er sagt hier, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist. Das ist er, barmherzig und gnädig. in vollem Umfang, sofort, unmittelbar, von jetzt an bis in alle Generationen, barmherzig und gnädig. Aber es gibt auch eine andere Seite, und zwar die Seite des Zorns. Aber er sagt ja, er ist langsam zum Zorn. Er geht nicht her und schlägt einfach drein oder in einem blinden Eifer oder in einem blinden Zorn, sondern er ist langsam zum Zorn. Es braucht lange und er überlegt es sich lange und er versucht alles, das abzuwenden. Er ist langsam zum Zorn. Aber wenn die Menschen konsequent den Weg weitergehen, entgegen Gott, ohne Gott, wider Gott, dann gibt es auch die zornige Seite. Aber das braucht lange. Und diese Seite Gottes ist auch nicht von unendlicher Dauer. Die hat ein Ausmaß, aber die endet auch wieder. Wohingegen aber Gnade und Barmherzigkeit, seine Treue, die findet kein Ende. Wir erinnern uns an Psalm 139, den wir das letzte Mal gelesen haben. In Jesaja Kapitel 28, Vers 21 heißt es, denn der Herr wird aufstehen wie auf dem Berg Perazim und wird beben vor Zorn wie im Tal von Gibeon und sein Werk, ja sein fremdartiges Werk ausführen und seine Arbeit, ja seine unerhörte Arbeit vollbringen. Also Gott wird Gericht üben, wenn seine Geschöpfe es letztendlich fordern, wenn sie konsequent den Weg weitergehen. Aber es ist ein fremdes Gericht. Und in Hesekiel sagt er, dass er keine Freude am Tod des Gottlosen hat. Er genießt es nicht, es macht ihm keinen Spaß, ganz im Gegenteil, es ist für ihn eine Katastrophe, aber er sieht sich letztendlich gezwungen, es zu tun. Schlussendlich in Offenbarung Kapitel 16, Vers 5, im Zuge der Zorneschalen, den unmittelbaren Gerichten, die vor dem eigentlichen Weltgericht kommen, heißt es dann, ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst, der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Also am Schluss wird alle Welt verstehen und begreifen, die Gerichte Gottes sind gerecht. Sie sind nicht willkürlich, sie sind nicht einfach aus einer Machtposition heraus, sie sind nicht einfach, ja, um endlich Frieden zu haben, sondern die Gerichte Gottes sind gerecht. Alle werden begreifen, Gott hat alles, und zwar wirklich alles, bis zum Äußersten, also er hat sich selbst nicht geschont, unternommen, damit das Gericht abgewendet werden kann. Und diejenigen, die nicht darauf eingegangen sind, werden das Gericht erleben, aber es ist gerecht, dass Gott richtet. Es ist nicht gegen seine Liebe, es steht nicht gegen sein Wesen, nicht gegen seine Barmherzigkeit, nicht gegen seine Gnade, nicht gegen seine Treue. Es ist gerecht, dass er es macht. Ich habe hier ein Beispiel noch mitgebracht. Wenn wir uns vorstellen, für manche ist das sehr nahe, für manche vielleicht schon ein wenig weiter weg, wenn wir uns vorstellen, wir haben kleine Kinder. Wir gehen mit diesen Kindern auf einen Spielplatz. Wir setzen uns auf eine Bank, die Kinder sind am Spielen. Wir schauen ihnen zu und dann kommen vielleicht irgendwelche Dinis daher, ja, Raudis, ja, und die gehen her und fangen an, mit den Kindern ihren Spaß zu haben, ja, aber einen bösartigen Spaß. Sie nehmen ihnen die Spielsachen weg, sie fangen sie an, so hin und her zu schubsen. Und dann stehen wir als Eltern daneben und sagen, ich habe euch alle so gern. Macht einfach weiter, ja, ich habe euch so gern. Also ich garantiere euch, niemand von uns in dem Raum, ja, sieht zu, wie seine Kinder von anderen da herumgeschubst werden. Jeder geht hin und greift ein. Wir schauen vielleicht einen Moment zu, wir gehen hin und reden mit ihnen und wenn sie nicht aufhören, dann werden wir einen Zahn zulegen. Dann werden wir uns dazwischen stellen und sagen, geh weg oder ich rufe die Polizei. Wir werden nicht zuschauen, wie unsere Kinder einfach zum Spielball von irgendwelchen bösartigen Ideen werden. Wir stellen uns dazwischen. Und unser Vater im Himmel macht es nicht anders. Nur die Dimension, wo Gott handelt und die Dimension, bei der es bei Gott geht, ist eine ganz andere wie bei uns, wenn es um unsere Kinder geht und vielleicht zwei, drei, eine Handvoll Jugendlicher. Bei Gott geht es ums ganze Universum. Wir kommen zum zweiten Thema, das Unheil. Also Leid und Tod ist eine Konsequenz der Sünde, das müssen wir sagen. Und es war angekündigt. Gott hat gesagt, wenn er das macht, das wird der Weg sein. Und an der Stelle ergänzt sich noch, es ist nicht nur Leid und Tod einer persönlichen Sünde, sondern der kollektiven Sünde. Manche Leute haben vielleicht nicht etwas getan, wo man sagen müsste, das wird das jetzt zur Folge haben müssen, und dennoch erfahren sie es. Also die persönliche Sünde und das persönliche Leid ist nicht unbedingt aneinander geknüpft, aber Leid und Tod sind Konsequenzen einer sündhaften Welt. Der Tod, auch das müssen wir festhalten, ist nicht das Letzte, was geschieht. Es scheint für uns aus menschlicher Sicht oft so, wenn jemand stirbt, jetzt ist es aus. Den sehen wir nie wieder. Aus einer christlichen, biblischen Sicht wissen wir, das ist nicht das Letzte, was geschieht. Und Gott hat keine Freude am Leid und Tod. Ja, Gott hat einen Ausweg von Leid und Tod bereitet. Ist das so? Ja, Gott hat einen Ausweg von Leid und Tod bereitet, auch wenn wir in dieser Welt mit Leid und Tod konfrontiert sind und wenn Gläubige sterben. Ja, das ist so. Aber dennoch, Gott hat einen Ausweg bereitet. Gott blickt weiter, nicht nur auf das irdische Leben. In Jesus haben wir das ewige und glückliche Leben, wenn wir ihm vertrauen. Gott spricht das letzte Wort. Nicht der Mensch, nicht der Tod, nicht ein Arzt, nicht der Leichenbestatter, nicht der Prediger beim Begräbnis, bei der Abdankung. Gott spricht das letzte Wort. Ihr kennt den Text, Offenbarung 21, Vers 4 ist es. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist das Ziel, das Gott mit uns verfolgt. Römer 8, 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also die Bibel ist nicht blind gegen den Leiden der jetzigen Zeit, aber Paulus sagt ganz klar, das, was wir jetzt leiden, ist bedeutungslos im Vergleich zu dem, was einmal sein wird, die Herrlichkeit in der zukünftigen Zeit. Ja. In Christus ist die Lösung. Ja, also für beide Dinge, für Gericht und für Unheil. In Christus ist die Lösung. Und so können wir an die Stelle von Gericht und Unheil auch ein Häkchen setzen und sagen, diese beiden Dinge, Gericht und Unheil, stehen der Aussage, Gott ist Liebe, nicht entgegen. Gott hat eine Lösung dafür bereitet. Gott wird es wenden. Das Kreuz wandelt Unheil in Segen. Vielleicht nicht unmittelbar, vielleicht erleben wir das in dem Leben nicht mehr. Das wird der eine oder andere bei dem einen oder anderen so sein. Aber in der langen Perspektive wird aus dem Unheil Segen werden. Und aus dem Gericht wird Gnade, wenn wir Jesus vertrauen. Bei der letzten Predigt hatte ich diesen Text, ich bringe ihn noch einmal. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott beweist seine Liebe. Er sagt, ja, ihr habt Fragen in dieser Welt, ihr habt Unsicherheiten in dieser Welt, wie Gewalt und Unfriede und Unglück. Ihr fragt euch über mein Gericht, ihr seid konfrontiert mit eurem Unheil. In Christus beweist Gott seine Liebe. Ich gebe Christus, seht darin, spricht der Vater, spricht Jesus, dass ich euch über alles liebe und alles wiederherstellen will. Zweifelt nicht daran, zweifelt nicht im geringsten daran. Johannes 3,16, ich glaube, den Text kennen wir auch ganz gut. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt, der ihm vertraut. Ja? Gott liebt die Welt, vertraut ihn. Glaubt ihm. Was heißt das, ihm vertrauen? Wie viel? Also, so ein bisschen, 50%? Nee, Lilo, du bist nicht einverstanden. Wie viel? Voll. Also 100%, alles. In vollem Umfang, zur Gänze. Wir vertrauen Gott. Matthäus 22, 37 bis 39 drückt es so aus. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Mit allem, mit allem, mit allem. Ohne Einschränkung. Obwohl du vielleicht Fragen hast, obwohl du Dinge erlebst, obwohl rund um dich Dinge geschehen, die du nicht einordnen kannst, vertraue ihm zu 100%, absolut, ganz. In einer gefallenen Welt ist es Gottes Wunsch, ist es Gottes Ziel, dass wir begreifen, dass er Liebe ist. Und zwar in vollem Umfang, ohne irgendetwas zurückzuhalten. Dass wir ganz und gar mit allem, was wir sind und haben, begreifen, ohne restlichen Zweifel, Gott ist Liebe. Und das Erstaunliche ist, dass das ihm sogar gelingt. Gott kann Menschen dorthin führen. Er führt uns dorthin. Es ist ein Wachstum, vielleicht nicht gerade von 0 auf 100, aber es gelingt Gott mehr und mehr, wenn wir mit ihm gehen, wenn wir sein Wort studieren, wenn wir Erfahrungen machen mit ihm, wenn wir beten, wenn wir Frieden von Gott ins Herz bekommen und so weiter. Wenn wir unser Leben mit Gott leben, werden wir mehr und mehr wachsen und mehr begreifen, Gott ist Liebe. Und das gelingt ihm in einer gefallenen Welt mit eingeschränkten Mitteln. Gott kann nur Barmherzigkeit, Liebe, Treue, Gnade, Gerechtigkeit und so weiter anwenden. Der Teufel, der kann das anwenden, der hat aber noch eine ganz große Trickkiste, die er anwenden kann, wie Betrug und List und Manipulation und Druck und Gewalt und so weiter. Gott hat diese Mittel nicht zur Verfügung. Er kann er wendet sein Wesen an, seine Prinzipien, Liebe, Treue, Gerechtigkeit, Wahrheit und so weiter. Mit diesen Mitteln gelingt es Gott, dass wir zurückgeführt werden in einer Welt, die von Sünde gezeichnet ist. Also wir erleben Krankheit und Tod und Krieg und all das. Wir kommen zu einem vollkommenen Vertrauen, zu einem hundertprozentigen Vertrauen, uneingeschränkten Vertrauen zurück zu Gott. Und es gelingt Gott, Sünde für immer aus dem Universum zu entfernen. Wahnsinn. Unvorstellbar. Genial. Gott hat einen Plan entworfen, zu sagen, das Unglück mit Sünde, das schaffen wir für immer zur Seite. Und wer will, kann gerettet werden. Wer will, kann in der neuen Welt dabei sein. Und zwar für immer. Und es wird nie wieder geschehen. Und das ist erstaunlich, weil wird uns Gott die Freiheit nehmen, uns gegen Gott zu stellen? Werden wir nach Jesu Wiederkunft, werden wir einen freien Willen haben oder von dort weg Marionetten, tschüss, fertig? Werden wir einen freien Willen haben? Der Hans Rudi nickt, ja, ich glaube, ich bin überzeugt davon, Gott wird nicht hergehen und uns den freien Willen nehmen. Wir werden uns freiwillig dazu entschließen, alle für immer mit Gott zu leben, in Treue zu Gott zu leben, nie wieder zu sündigen, uns nie wieder gegen Gott zu stellen. Freiwillig. Und nur freiwillig ist eine Liebe echt. Und das gelingt Gott. Jetzt kommt für mich so ein Hammer, muss ich ganz ehrlich sagen. In einer gefallenen Welt, die gezeichnet ist von all diesen schrecklichen Dingen, wieder zu einem völligen Vertrauen zu Gott zurückzufinden, das ist die Umkehr des Sündenfalls. In welcher Welt haben sich Adam und Eva entschlossen, Gott nicht mehr völlig zu vertrauen? In einer perfekten Welt. In einer Welt, die wir heute erleben, die alles andere als perfekt ist, wieder zu einem völligen Vertrauen zu Gott zurückzufinden, bedeutet, den Sündenfall umzukehren. Zu sagen, wir leiden drunter, wir sind unter der Last dieser Dinge, wir sind versucht von allem Möglichen und dennoch entschließen wir uns heute und sagen, ich folge dir wieder 100%. Du bist das Beste, keine Frage, Gott, du allein, 100% ist die Umkehr des Sündenfalls. Ein Universum frei von Sünde und Konsequenzen und frei von den Konsequenzen der Sünde, in Harmonie, wo Liebe untereinander ohne Druck und Zwang gelebt wird. Das ist das Ziel Gottes. Und er erreicht das Ziel. Das ist der Hammer. Er erreicht sein Ziel. Ja, es war einmal ein Mann. Vielleicht könnte man sich an der Stelle die Frage stellen und sagen, ja, hey, schaffe ich denn das? 100% Vertrauen? Ja, wir müssen es nicht schaffen. Gott bewirkt es in uns. Da war einmal ein Mann, der sagte, ich bin cool und Jesus ist es nicht. Ich bin cool und Jesus ist es nicht, oder? Und dann verging eine lange Zeit und aus dem Mann wurde einer, der hat gesagt, hey, ich liebe Jesus. Das Leben hat sich geändert von dem. Er wurde ein anderer. Und Jesus kann das in jedem Leben bewirken. Er kann jeden von uns wachsen lassen, dass wir mehr und mehr zu diesem völligen Vertrauen zu Gott gegenüber zurückfinden. Und was ist das für ein Beweis für das Universum, wenn Menschen sind, die todkrank sind und die sagen, ich vertraue Gott hundertprozentig, auch wenn es mir schlecht geht. Wenn die Ärzte mir eine schlechte Prognose geben, ich vertraue Gott hundertprozentig. Er ist mein Erlöser. In einer gefallenen Welt sind sie überzeugt, die Christen, die Nachfolger Gottes. Gott ist Liebe, trotz Leid und Elend und Krankheit und Krieg und Gewalt. In einer gefallenen Welt, wo wir liebe Menschen verlieren, sind wir überzeugt, Gott ist Liebe. Die Schöpfung und die Erlösung und die Wiederherstellung, die Gott bereitet, beweisen, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Amen. Herr, wir danken dir aus ganzem Herzen, dass wir von dir verändert werden, dass wir deinen Heiligen Geist bekommen, dass wir dein Wort haben, dass wir dich in unserem Leben erfahren können. Herr, wir danken dir aus ganzem Herzen, dass wir zu dem Punkt kommen, dass wir mit allem, was wir sind und haben, sagen können, du bist die Liebe, du liebst Menschen, du liebst uns, du liebst jeden persönlich. Herr, wir loben dich und preisen dich dafür. Und ich möchte dich an der Stelle noch einmal bitten für all die Ereignisse, von denen wir Zeugen sein durften heute in dem Gottesdienst. Ich möchte dich bitten für eine weitere Genesung beim Fabian. Sei mit ihm, segne ihn, wenn er jetzt wieder in den Berufsalltag einsteigt. Gib ihm Kraft. Ich möchte dich bitten für den Kollegen vom Marcel. Ich möchte dich bitten, dass schenke ihm die Kraft, dass er mit dem Verlust seiner Frau umgeht, mit seiner gegenwärtigen Situation. Vor allem möchte ich dich bitten, führe ihn zum Glauben, führe ihn zum Vertrauen in dich, damit er eine Perspektive hat über dieses Leben hinaus, damit er zum ewigen Leben finden darf. Ich möchte dich bitten für den Hans Rudi und seine Familie, für das, was dort passiert ist. Du bist ein Gott der Gerechtigkeit. Du hast 0,0 Gefallen an derartigen üblen Dingen. Ich möchte dich bitten, dass du dort wirkst. Schenk ihnen, dass sie Frieden haben, trotz der Situation. Und du kannst auch Dinge wenden. Ich bitte dich dort um deine Kraft. Herr, führe die Dinge wieder zu einem guten Status. Ich möchte dich auch bitten für die bevorstehenden Prüfungen, bei all denjenigen, die jetzt sich in eine Prüfungszeit begeben, sei mit ihnen, schenk ihnen deinen Segen, schenk ihnen, dass sie das Gelernte gut demonstrieren können und dass sie mit einem guten Abschluss dann dieses Jahr beenden können oder die Ausbildung beenden können. Ja, wir bitten dich, dass du mit uns gehst in die kommende Woche, dass wir mehr und mehr begreifen dürfen, dass du einen Weg bereitet hast für uns, dass du wiederkommen wirst, dass wir auf eine zukünftige Welt hoffen, wo es keinen Tod mehr, kein Leid mehr geben wird, sondern wir werden leben, ein Leben in Fülle haben, ein unvorstellbares Leben haben, für immer und ewig mit dir zusammen. Ich bitte dich, pflanz uns diese Idee tief ins Herzen ein, schenk uns die Überzeugung, du bist Liebe. Amen.